Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 199. Episode von Devils and Demons Teil 1. Ich bin der Chris und bei mir ist heute natürlich auch André.
Moin.
Und André, wir sind gerade mehr oder weniger, jetzt sind wir noch gerade wieder zu Hause, aber ansonsten sind wir, glaube ich, gestern den ganzen Tag, heute den restlichen Tag und auch irgendwie den ganzen Rest der Woche live vor Ort im Hamburger Savoy Kino, um uns was anzugucken und was machen wir da nochmal genau? Vielleicht nochmal als Einstieg für die ZuhörerInnen und Zuhörer.
Ja, wir befinden uns in der Fantasy-Filmfest-Woche 2021 und wir haben die Ehre, dieses Jahr so ein bisschen in Hamburg, ja, der Podcast-Medienpartner des FFF zu sein. Wir haben denen vorgeschlagen, hey, wir machen quasi für euch die Woche ein Filmfest-Radio, mehr oder weniger, also so haben wir es ihnen verkauft. Wir berichten also quasi jeden Tag vom Festival, besprechen eben, welche Filme wir gesehen haben, was wir so empfehlen auch können und was so passiert ist, was wir erlebt haben, hören uns an, was Zuschauerinnen und Zuschauer auch zu sagen haben, sammeln Reaktionen und veröffentlichen damit eben jeden Tag einen Recap des vergangenen Tages. Also heute gibt es quasi die Folge zu gestern vom Sonntag und so weiter, wird es dann die Woche eben laufen und berichten eben quasi live vom Fantasy Filmfest, wie du schon sagst, hier aus dem wunderbaren Savoy Kino in Hamburg. Jetzt gerade nicht, aber wir werden auch die kommenden Tage auch von vor Ort dann podcasten. Das heißt, falls ihr auch mal irgendwie Nebengeräusche mal in der Folge hört, dann liegt das daran, dass wir irgendwie mitten im Foyer des Kinos hocken und dort podcasten. Ja.
Oder wenn die Leute im Kino Nebengeräusche hören, dann sind wir das, die gerade podcasten.
Genau, im Saal. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir podcasten, wenn dann draußen. Und ja, das wird so ein bisschen passieren. Also danke auch da an Savoy, dass sie die Möglichkeit haben, da auch unser Lager aufzuschlagen. Und auch nochmal natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr zufällig in Hamburg aufs Fantasy Filmfest diese Woche kommt, sagt gerne Hallo. Ihr kennt uns am großen Devils and Demons Banner, der da steht. Und sagt auf jeden Fall gerne Hallo. Und natürlich könnt ihr auch eure Meinungen abgeben zu Filmen. Und dann kommt ihr hier in den Podcast und könnt euch verewigen, wenn ihr was Cooles gesehen habt und darüber ein Wort verlieren wollt. Und ja, aber das wird so die Woche sein, unsere mehr oder weniger Live-Berichterstattung vom Fantasy Filmfest.
Ja, und wir haben gestern den ersten Tag hinter uns gebracht und das hat ja schon auch einige Highlights mit sich gebracht. Wenn ihr da wirklich alles sehen wollt, was wir da so erlebt haben und auch das Ganze ein bisschen bebildert haben wollt, solltet ihr auf jeden Fall eben auch unsere Social-Media-Kanäle, vor allem Instagram natürlich auch auschecken. Da bekommt ihr dann auch das nötige Bildmaterial zum Tonmaterial geliefert. Und ja, was haben wir gestern alles erlebt? Gestern war ja der Eröffnungstag des Fantasy-Filmfest. Dort liefen zwei Filme. Zum einen lief Gunpowder Milkshake, ein sehr heiß erwarteter Actionfilm, über den wir gleich noch reden wollen. Und zum anderen lief ein koreanischer Film namens Spirit Walker, der dann sozusagen den Abschluss des noch kurzen ersten Tages geliefert hat. Und ja, André, Gunpowder Milkshake, wir haben ja schon ein bisschen in unserer Preview-Episode über den Film geredet. Ich war allerdings sehr gespannt, wie der Film im Saal ankommt, weil das ja auch schon ein Film ist, der so ein bisschen auf Publikumsreaktion aus ist, natürlich mit seiner ganzen Machart. Und da war ich sehr gespannt, wie der ankommt, der Film. Wie sah es bei dir aus?
Ja, absolut. Also wir hatten ihn ja vorab schon gesehen als Link eben geschickt bekommen, als Presseversion, weil wir uns ja auch vorbereiten mussten auf ein wunderbares Interview, das wir in dem Rahmen führen durften. Aber ja, es war nochmal was ganz anderes, aber es ist ja irgendwie auch immer, ne, wenn du einen Film nochmal im Kino guckst mit den Zuschauern, die irgendwie reagieren. Du guckst dann ja auch, welche Szenen kommen irgendwie an, wo wird gelacht, wo wird applaudiert vielleicht, gerade auf dem Festival natürlich. Von daher war ich auch echt gespannt, wie der nochmal dann auf der großen Leinwand wirkt, weil wir waren ja so ein bisschen verhalten begeistert, also das ist ein solider Film, aber war auch nicht so richtig alles rund und ja, deswegen war ich auch nochmal sehr gespannt, ob er im Kino nochmal eine andere Wirkung erzielt.
Ja, und wie euch der Film gefallen hat, oder wie einigen von euch der Film gefallen hat, das hören wir uns jetzt mal an.
I really enjoy it, and I'm not joking, but my boyfriend used to joke that I fall asleep really often. But this time he said, congratulations, we're awake, because it was amazing. And yeah, the part with the hands where she was not able to use the hands, that was amazing and a lot of fun. So great film. Yeah, I really enjoy him because, yeah, I was a bit skeptical at the beginning. I said, okay, maybe too much blood, but actually they make really well and was fun. So yeah, I enjoy.
Ich fand ihn eigentlich sehr amüsant, also total anders als jetzt Babies oder Big Bad Wolves. War, ja, war schon, man kann schon sagen, man hatte die Vorbilder gemerkt, so ein bisschen Tarantino, Morricone-Musik, so, ne? Die Vorbilder waren klar, aber er hatte eine, war sehr stimmig. Ich fand halt den Soundtrack fand ich klasse, es war insgesamt sehr stimmig. Ich mochte es sehr, hatte nicht so viel Tiefgang, aber ich fand die Figuren ziemlich gut, also mir hat Spaß gemacht.
Also ja, ich fand ihn sehr gut, war sehr unterhaltsam. War auch wieder mal was anderes, dass jetzt auch Frauenpower drin ist. Die John Wick fand ich ja ganz doof. Und nee, ich finde die Dose schon auch ganz nett, so, auch was er am Anfang so gesagt hat. Und die weiblichen Hauptdarsteller fand ich sehr schön und auch sehr gut. Und hier vor allen Dingen Michelle, ne, die wir aus anderen asiatischen Filmen natürlich kennen. Das war natürlich ein schöner Schmankerl, ne?
Ja, das waren eure Reaktionen zum Film. Vielen Dank dafür an die Leute, die teilgenommen haben oder die sich mutig vor unser Mikrofon gestellt haben. Und dann hat der Tag, du hast es eben schon angekündigt, natürlich noch ein weiteres Highlight mit sich gebracht. Wir durften auch den Regisseur des Films Gunpowder Milkshake oder auch Regisseur ja des Films Big Bad Wolves oder von Rabies und natürlich auch eine Episode von ABC's of Death 2 interviewen, nämlich den Navod Papuchado. Und wie dieses Interview mit ihm verlief und was er uns Interessantes zu erzählen hatte, das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, und wir haben das Interview eben komplett auf Englisch durchgeführt, denn er kommt zwar aus Berlin, beziehungsweise er lebt in Berlin, er hat auch deutsche Wurzeln, aber er spricht kein Deutsch. Und damit natürlich auch die unter euch, die des Englischen nicht komplett fließend mächtig sind, hier mitkommen, werden wir es so machen. Ich werde quasi sinngemäß meine Frage wiederholen, die ich ihm gestern gestellt habe. Dann spielen wir euch das Original-Soundfile von ihm ein, seinen O-Ton. Und im Anschluss, so ein bisschen simultan übersetzermäßig, übersetzt euch Chris dann seine Antwort sinngemäß nochmal auf Deutsch. Und ja, wir haben angefangen das Interview mit einer Frage. Wir sind eingestiegen mit Horror natürlich, weil wir so gesagt haben, hey, wir sind ein Horror-Podcast. Wir machen zwar nicht nur Horrorfilme ausschließlich, aber zumindest alles, was irgendwie artverwandt ist. Und da er ja eben, wie Chris gerade schon gesagt hat, Horror-Wurzeln auf jeden Fall hat und im Genre angefangen hat, habe ich ihn gefragt, was ist denn eigentlich sein liebster Horrorfilm und naja, welcher Horrorfilm hat ihn denn oder welche Horrorfilme haben ihn vor allem als Regisseur beeinflusst?
And the first idea that I thought of could work as a feature was a horror movie. Mm-hmm. So, but I think it stayed to, you know, later on Big Bad Wolves, which isn't exactly a horror movie, maybe it's a torture movie combined with a thriller, but it, of course, it has a lot of horror motifs in it, and even to Gunpowder. And I have a feeling I know what's going to be my next one, but definitely not a horror per se. But I think horror movies are because I'm an 80s kid, so it's like Spielberg and Zemeckis and all of those. I think it's always gonna be there. Even if one day I'm going to be very, very mainstream and doing like a very, very mainstream drama, they're going to be monsters or some kind of influences there. Okay, yeah.
Okay. Das Erste, an was ich dachte, wenn ich anfing, ein Screenplay zu schreiben, waren Horrorfilme. Zwar habe ich danach auch andere Genres bedient, aber ein Stück weit hat sich Horror immer durchgezogen. Wie bei Big Bad Wolves, der zwar kein Horrorfilm per se ist, aber Elemente mitbringt. Mein nächster Film wird wohl auch kein reiner Horrorfilm, aber es werden wieder Elemente dabei sein. Ich bin ein 80s-Kid, ich mag Spielberg und Zemeckis und selbst wenn ich eines Tages Mainstream-Dramen drehen werde, Monster werden trotzdem drin sein.
Und die zweite Frage hat dann direkt übergeleitet, so ein bisschen habe ich ihn gefragt, dass, also Gunpowder ist sein erster Feature-Film in Englisch, sein erster Langspielfilm in Englisch oder überhaupt der erste richtige Film, den er überhaupt in Englisch gedreht hat, generell. Und da habe ich ihn gefragt, wie es denn aussah. Gab es irgendwelche Hürden, gab es Herausforderungen, die er da bewältigen musste, die einfach anders waren als in seinen vorigen Arbeiten, die fast eigentlich alle auch auf Hebräisch gedreht wurden und eben, weil er hat israelische Wurzeln auch und eben da ein ganz anderes Setting bedient haben.
Yeah, it was different in many ways, but I think because maybe film is such an international language, and when you start working on international movies, you get crew that's from across the world. So it almost feels like wherever you go is a family. So it felt much bigger. It's a bigger movie. I mean, almost 30 times the budget than Big Bad Wolves, almost like 60 times the budget of Big Bad Wolves. But I kind of felt like I kind of grew into it, and the cast was amazing to work with, and they, you know, they supported me, and they actually influenced a lot. Me influenced me and influenced the movie, so I didn't feel it was different because I was kind of growing into it. I was kind of building into it, so.
Es war auf viele Arten anders, aber auch einfach, weil Film an sich eine internationale Sprache spricht. Die Crew kommt aus aller Welt und es fühlt sich an wie eine große Familie. Es war eine viel größere Produktion als bisher. Es ist ein viel größerer Film. Er hatte etwa 60 mal so viel Budget wie Big Bad Wolves. Aber es war großartig, mit dem Cast zu arbeiten und alle haben mich unterstützt und sowohl mich als auch den Film beeinflusst. Insgesamt war es also gar nicht so eine Herausforderung, weil ich nach und nach in das Projekt hineinwuchs.
Ja, und damit überleiten, natürlich, ja, den Cast selber schon erwähnt, habe ich direkt natürlich nachgefragt. Ja, der Cast ist natürlich herausstechend, ein All-Star-Female-Cast. Wir haben Angela Bassett, wir haben natürlich Carrie Gillian, wir haben Lena Headey, ganz, ganz viele tolle weibliche Darstellerinnen. Da habe ich ihn gefragt, ja, wie ist denn das? Ich meine, dann habe ich gefragt, hey, dein Film ist ja nicht nur ein Actionfilm, sondern es geht auch eben so um Familie, es geht eben Mutter-Tochter-Gespann, es geht um Erwachsenwerden und da steckt viel, viel mehr drin als nur die blutige Action. Und ich habe ihn gefragt, als er den Film quasi geschrieben hat, also ihn kreiert hat zusammen mit seinem Co-Writer Ehud Lavsky, ob er schon den Cast quasi im Kopf hatte, ob er einen Wunschzettel hatte, auf dem alle Darstellerinnen draufstehen, die er gerne besetzen würde, oder ob eben das Ganze sich erst dann im generellen Casting-Prozess einfach entwickelt hat.
It usually happens in a kind of, you have to keep your, you know, a little bit of an open mind. So when you write, I try not to write with someone in my, there's always this type that you're writing for, and you always have an actor that plays in your head. Like, okay, so we have Sam, you always have a Sam, a kind of a Sam that plays in your head so you can write it, you can listen to it. But I kept an open mind when we came to the casting. I really, really loved Karen and Lena, the idea of mother-daughter. Mm-hmm. So when that came to be, it was wonderful. With the librarians, it was different because once we started casting, we really wanted those three. Like, Angela Bassett, Michelle Yeoh, and Carla Gugino was really at the top of my list. I mean, but I thought everyone like, yeah, I should be so lucky even if one of them, you know, would join. But then I think they enjoyed the script, but I think they really liked the idea of working with each other. So once, oh, wait a minute, Angela is doing this, Michelle is doing this, Carla is doing this, well, we're going to play with Lena. And all right. And the chemistry you see on screen was, you know, as big as the chemistry offset. I think they really enjoyed. Oh, and of course, Paul Giamatti. Yeah. You keep forgetting this guy because there's so many great women. Oh yeah, Paul Giamatti, which is one of the nicest people on the planet.
Okay, so in the end, you were super lucky.
Super lucky, yeah. Super grateful, okay. For, yeah.
Es kommt eigentlich immer im Casting-Prozess zusammen und man muss offen sein für alles und jeden. Man versteift sich beim Writing nicht zu sehr auf einen Schauspieler, sondern man hat einen Typ von Schauspielerin oder Schauspieler im Kopf, der auf die Rolle passt. Ich liebe Karen und Lena und die Idee, dass sie Mutter und Tochter verkörpern. Als das dann klappte, war es großartig. Mit dem Büchereisquad war es anders. Angela Bassett, Michelle Yeoh und Carla Gugino standen ganz oben auf meiner Liste und ich wollte sie unbedingt. Aber jeder meinte, ich wäre schon ein Glückspilz, wenn nur eine von ihnen zusagen würde. Und sie mochten das Skript ganz gerne, aber vor allem fanden sie es spannend, alle zusammen an dem Film zu arbeiten. Und als dann jeweils die eine hörte, dass die anderen wohl dabei sind und als sie auch noch hörten, dass Lena Headey dabei ist, so kam ein zum anderen und die Chemie war vor der Kamera so großartig wie auch hinter der Kamera. Und man darf vor allem auch nicht Paul Giamatti vergessen. Er geht hinter dem Female-Cast etwas unter, aber er ist wirklich einer der nettesten Menschen auf diesem Planeten. Es war also verdammt viel Glück bei allem dabei.
Ja, und darüber sind wir dann auf die Frage gekommen, über die Drehorte. Also der Film ist komplett in Berlin gedreht worden, in den Babelsberg-Studios, aber eben auch an diversen On-Location-Sets in Berlin, also wirklich in den Straßen von Berlin, in Gebäuden, zum Beispiel das ICC ist drin, Bowling World Berlin ist drin, in Friedrichshain, wo eine tolle Action-Szene stattfindet. Und die Bücherei, zumindest von außen, die Bücherei ist quasi so der Hub des Films, wo eben diese weibliche Assassinen-Gilde ihren Unterschlupf eben hat. Da wurde das Bode-Museum zum Beispiel von außen verwendet, wo auch zum Beispiel Queen's Gambit, die Netflix-Serie, gedreht wurde. Und ich habe ihn gefragt, ob er, ja, wie war es generell in Berlin zu drehen und ob er gerne noch mehr Locations generell in Berlin genutzt hätte, abseits der Babelsberg-Studios. Und ja, wie war es in Berlin und gab es irgendwelche Challenges da?
It was wonderful. I think I was looking for a location that would feel a little bit out of place and out of time. And when you combine, you know, American or English speaking actors with this kind of environment that, you know, Berlin has this mixture of old and new monumental places like the ICC that was left over from the Cold War. And you have the Body Museum, which goes way, way, you know, before that. So you have this strange mixture of almost like a fantasy land. And I thought that with the help of our amazing crew, we can heighten that reality and to create a really out of place and out of time movie that could play like, oh, wait a minute, what year is it? Where are we? It's like, it's unclear. And I thought it would help people be more submerged in the experience. You leave reality out the door, you leave your worries, you just come in and like, okay, this is a fantasy movie. Berlin is such a special place. Also for me, I'm German. I don't speak the language, unfortunately. I should practice on it. So I also have a very strong connection to, you know, to Berlin and to Germany, and it just felt right. And of course, the atmosphere in Berlin is like no other. It's really, I know sometimes Germans don't feel it because you grow here and you sometimes see the problems, which is good because you care about the place and you see only the problems and how it can be better. But from an outsider that also has connection, my family was here a couple of generations ago. Mm. When you come, it's really a magical place. And I got all the magic without the problems because I wasn't so... And we all felt like that. I mean, the cast fell in love in this place. The producer fell in love with this place. So it was just all the stars are aligned for us by shooting in Berlin. I'm still here. I stayed. I'm living here, between here and London right now.
Ja, es war fantastisch. Ich habe nach Drehorten gesucht, die irgendwie entrückt und aus der Zeit gefallen wirken. Und Berlin hat diesen besonderen Mix aus modern und alt, wie das ICC zum Beispiel oder das Bode-Museum. Es wirkt fast alles wie in einem Fantasy-Reich. Dadurch weiß der Zuschauer nicht so richtig, wann und wo der Film spielen soll. Und genau das wollte ich erzeugen. Es hilft, in die Erfahrung einzutauchen. Du lässt deine Sorgen einfach an der Tür und akzeptierst, dass es ein Fantasy-Film ist. Berlin ist so ein spezieller Ort, auch für mich. Ich bin Deutscher, auch wenn ich jetzt nicht die Sprache spreche und ich weiß, ich sollte sie üben. Ich habe Familie aus vorherigen Generationen hier und ich habe diese spezielle Verbindung zu dem Land und der Stadt Berlin und die Atmosphäre dort findet man nirgendwo anders. Ich weiß, Deutsche fühlen das oft nicht, weil sie selbst hier aufwachsen und sie nur die Probleme sehen, was natürlich nicht schlecht ist. Aber als jemand, der nicht gebürtig von hier kommt, ist es ein magischer Ort. Und die Crew hat's gefühlt, der Cast hat's gefühlt und alle Sterne standen einfach richtig beim Dreh in Berlin. Und deshalb bin ich geblieben und ich lebe derzeit in Berlin und in London.
Ja, und darüber bin ich auf eine Frage noch gekommen. Ich habe ihn ein bisschen so in die Richtung gelenkt. Ich habe gesagt, hey, dein Film, der bedient natürlich auch gerade so ein bisschen so ein Subgenre, das in den letzten Jahren natürlich verstärkt kursiert. Ja, also bin so ein bisschen auf Gun-Fu und Heroic Bloodshed oder modernes Heroic Bloodshed eingegangen. Habe natürlich so ein bisschen in Richtung John Wick da gelinst, ohne ihn dann den Namen an den Kopf knallen zu wollen. Aber habe ihn gefragt, was ist denn sein USP des Films? Ja, also was macht denn Gunpowder Milkshake in diesem Action-Subgenre der letzten Jahre? Wie auch, was auch Nobody bedient oder andere Filme. Was macht es denn so besonders und warum wollte er denn gerade diese Story, die er hier erzählt, in diesem Subgenre erzählen?
Well, I was always in love with those anti-heroes of first of Hitchcock. You know, the hired killers, the contract killers, all the world that they were living in. Like they had the special restaurants where they can go. And you go to all the film noir movies like Criss Cross and Gun Crazy and The Killers. So I think that's where I started, but then you meet Sergio Leone and you meet the gunslingers and you meet Angel Eyes, you know, in The Good, the Bad and the Ugly, in that character. And then you go to Kurosawa and you have all these Ronins, these samurais that are no longer samurais. So all these anti-heroes, the story was pretty much, or their stories was like they're villains, but inside them being villains on the outskirts of society, they always find this emotional engine that changes them. And it's almost the same kind of formula in all these movies, but it changes from country to country, and sometimes it even influences each other. Like we know that Kurosawa and Leone had this little back and forth by influencing each other. So I was always fascinated by those characters, those outlaws that ended up being celebrated or ended up, you realize they had more heart than all the people that were living, you know, under the rules of society. And it evolved. It started with them, and then you had Jean-Pierre Melville with the samurai, and then later on you have Leon the Professional, and you have Nikita, and of course Kill Bill. So that genre existed since the 20s and the 30s. It always, you know, we were always fascinated by these outlaws. And I think what fascinated me the most was the world building. And I think in recent memory, people love to mention John Wick, which I was a fan of the first one. And I think he did it in a very, very efficient way, because he'd brought back all the stuff that I grew up on. Like, oh, this is great. This is a modern version. But with Gunpowder, I wanted to go a bit more retro, like a bit more 50s. Like, all right, you know, let's go back to the mise-en-scene, to the wide shot lenses, to the Hitchcockian version of what would have happened if Hitchcock would do, you know, an assassin movie. So that was kind of like, oh, that's interesting. Let's start from there. So yeah, we can start it. We can talk about the Buster Keaton all the way to Jackie Chan influences. So it's all in there. It's the milkshake. It's the blender. It's the milkshake. Yeah.
Ich habe immer schon die Außenseite-Stories geliebt. Auftragskiller, Hitchcock und die Welt, in der sie lebten, mit beispielsweise speziellen Restaurants für sie. Auch liebe ich den Film Noir wie Criss Cross, Gun Crazy oder The Killers. Da habe ich angefangen. Aber dann kommt Sergio Leone und die Gunslingers und Angel Eyes in The Good, The Bad and The Ugly. Und dann kommt Kurosawa und du hast die Ronin und Samurai. Diese ganzen Antihelden, sie sind quasi Bösewichte am Rande der Gesellschaft und es gibt immer diesen emotionalen Antrieb, der sie zum Umdenken bewegt. Und diese Formel findet man in vielen Filmen aus verschiedenen Ländern, aber immer mit einer eigenen Note. Kurosawa und Leone hatten dieses Ding laufen, immer vor und zurück, indem sie sich gegenseitig beeinflussten. Ich mochte jedenfalls immer diese Outlaws, die aber dann trotzdem gefeiert wurden, weil sie letztendlich doch mehr Herz hatten als die eigentlichen Bad Guys. Und dann kam Jean-Pierre Melville mit der Eiskalte Engel und dann Leon der Profi und Nikita und natürlich Kill Bill. All dieses Genre existiert seit den 20er Jahren. Und was mich daran immer faszinierte, war vor allem das Worldbuilding. Und dann hatten wir John Wick und ich mochte den ersten wirklich sehr, weil er sehr effizient war und alles vereinte, womit ich aufwuchs. Aber mit Gunpowder wollte ich mehr Retro gehen, mehr 50s und zu den weiten Kameraeinstellungen. Als ob Hitchcock einen Auftragskiller-Film dreht. Das war immer meine Idee des Films. Da steckt auch Buster Keaton und Jackie Chan drin. Das ist der namensgebende Milkshake. Da ist alles drin.
Ja, und dann kam er langsam zum Ende. Dann habe ich ihn noch gefragt, also er ist natürlich gerade mit Gunpowder auf Promotour und das ist sein aktueller Film, aber natürlich gibt es immer irgendwie weiter. Und ich habe dann gefragt, beziehungsweise ihm dann den Fact gedroppt, dass Studio-Kanal schon bestätigt hat, dass ein Gunpowder Milkshake 2 schon im Gespräch ist oder in Entwicklung ist und sie haben bisher aber noch keine Cast und Crew bestätigt. Und ich wollte eben von ihm wissen, ist er denn wirklich am Projekt beteiligt, kann er das schon sagen und gibt es schon irgendwelche Details, die er verraten kann?
It's in development. They want us to do it. I mean, we are writing it and we are absolutely loving what we're writing. It's going to be amazing. And I think the cast is going to love the script. We are going to need all the stars to align again. Like everyone needs to be available. And we're talking about amazing actresses who are super busy. I think the script is going to appeal to them. I think that they want to do it. It's just a matter of finding the right timing and the right situation. We have to get lucky again and, you know, we got lucky once, so why not twice?
Es ist in Entwicklung. Wir schreiben den Film und es wird ein tolles Skript. Aber um ihn machen zu können, müssen die Sterne wieder richtig stehen. Wir brauchen den Cast wieder und die ganzen Schauspielerinnen. Die sind auch alle super beschäftigt. Sie wollen es alle machen, aber wir müssen eben das richtige Timing dafür finden. Wir hatten einmal viel Glück, warum also kein zweites Mal?
Ja, da wollte er also noch nicht so viel verraten. Und dann habe ich ihn noch was gefragt, denn seit 2017, da kursiert noch ein Film bei ihm so in der Timeline, zu dem es aber dann keine Updates mehr gab. Der heißt Once Upon a Time in Palestine. Und der soll zusammen mit seinem Co-Regiepartner Aharon Keshalis gedreht werden. Das ist sein früher Regiepartner, mit dem er seine ersten Filme Rabies und Big Bad Wolves und so installiert hat. Und der hat jetzt auch hier bei Gunpowder, war er Exec-Producer. Und ich wollte fragen, ob es das Projekt noch gibt und ob es da Updates zu gibt.
That's a little bit on hold now. I think my next movie, you know, that movie is a little bit on ice, but there's a couple of things that are brewing up that hopefully I'll know very, very shortly what's going to be next.
Ja, das Projekt liegt derzeit auf Eis, aber ich werde bald neue Projekte ankündigen können.
Ja, und da habe ich natürlich direkt ein Angebot für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wollte wissen, kommt denn auch wieder ein Horrorfilm von ihm?
There's actually also a horror movie. Yes, there's also a horror movie we wrote. Yeah, absolutely.
Ja, wir haben einen geschrieben. Es kommt ein Horrorfilm.
Und damit haben wir das Interview dann auch mit kleinem Nachdruck der PR-Agentur beendet, denn wir haben ein bisschen überzogen. Ja, das waren 15 Minuten mit dem Regisseur von Gunpowder Milkshake, Navod Papuchalo.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle für die Möglichkeit. Muss man wirklich sagen, André, vielleicht hört er uns zu, vielleicht auch nicht. Sehr sympathischer Typ, kann man nur wiederholen an der Stelle.
Absolut, war wirklich ein sehr, 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 sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde reden können, wenn die PR-Agentur uns da nicht abwürgen hätte müssen. Aufgrund, klar, wir hatten nur 15 Minuten Zeit, weil dann kamen schon die nächsten Interviewpartner dran. Aber es war wirklich ein tolles Gespräch und der Typ ist wirklich so gechillt. Also du merkst einfach, es ist ein junger Filmemacher, der halt mit Herzblut dran ist und der redet halt gerne über seine ganzen Dinge, die er selbst liebt, hat man im Interview auch gehört. Und man merkt halt auch die ganzen Einflüsse, die er sich da rausgezogen hat. Ja, ein sehr angenehmes Gespräch, ja.
Ja, aber nur mal Tacheles, der Film selbst, Gunpowder Milkshake, den haben wir jetzt ja eben nochmal, wie du hast es vorher gesagt, wir haben ihn vorher quasi auf dem kleinen Bildschirm gesehen. Gut, die kleinen Bildschirme sind heute auch nicht mehr so klein, wie sie früher mal waren, aber im Vergleich zur Leinwand im Savoy ist es ja schon noch ein Unterschied und ich glaube auch, dass
das stimmt.
Gunpowder Milkshake ein Film ist, der auch, wenn man ihn sehen will, auch auf der großen Leinwand gesehen werden sollte. Und ich fand ihn tatsächlich jetzt im Kino nochmal deutlich besser tatsächlich. Also mir hat er sogar, ja, über weite Strecken des Films hat er mir einfach wirklich sehr gefallen. Ich hatte wirklich eine gute Zeit und viel Spaß dabei, weil gerade auch die Action-Set-Pieces in dem Film, die haben mir wirklich richtig zugesagt. Der hat natürlich ein paar Probleme, der Film. Zum einen finde ich, dass der Einstieg, wirst du ja wahrscheinlich auch gleich noch was zu sagen, ein bisschen unglücklich gewählt ist, weil er zum einen natürlich mehrfach so eine Action-Sequenz anteast, die er dann aber nicht präsentiert. Und zum anderen, weil er, sag ich mal, ja, das hat ein sehr, ja, ungewöhnlich, der Einstieg. Der hat ein sehr langatmiges, also nicht langatmig unbedingt, eher so ein sehr, ja, langsames Tempo am Anfang, also sehr Slowburner-mäßig und alles ist so ein bisschen verschachtelt. Das ist natürlich auch typisch für dieses Genre. Er will natürlich noch nicht mit all seinen Informationen am Anfang rausrücken und man soll sich das auch ein bisschen selber zusammensuchen. Was macht jetzt diese Figur dort? Mit wem hängt sie zusammen? Und was ist ihr Auftrag und so weiter? Aber ich glaube, für diesen Film wäre es tatsächlich ein sehr guter Einstieg gewesen, wenn er mit einer Action-Sequenz begonnen hätte, ne? Mit einer ausführlichen, um gleich mal so einen Ton zu setten, um zu zeigen, Leute, euch erwarten noch mehr von diesen tollen Sachen, die ich im Angebot habe. Und so hatte ich eher nach einer halben Stunde die Überlegung, kommen denn überhaupt noch tolle Sachen, also wenn ich ihn noch nicht gesehen hätte.
Ja, ich habe mich auch direkt zu dir rübergelehnt, also nach 20 Minuten meinte, ja, jetzt ist es mir wieder aufgefallen, ist jetzt noch verstärkt beim zweiten Mal auf der großen Leinwand, dass der Film einfach gut daran getan hätte, wirklich mit einer guten Action-Szene einzusteigen. Denn der Regisseur hat natürlich auch nochmal vor dem Film eine kleine Ansprache gehalten, was auch sehr lustig war, weil er ist auch ein guter Redner. Und vor allem hat er erst die Ansprache live im Saal gehalten und dann ging der Film los und dann kam nochmal ein Videoausschnitt vor ihm, wo man immer das Gleiche gesagt hat.
Ich hatte das Gefühl, daran konnte er sich nicht mehr erinnern, dass er den Einspieler aufgenommen hat.
Nee, ich glaube auch, weil er saß dann auch mit im Saal, musste sich sein eigenes Gelaber nochmal angucken und alle waren schon so am Weglachen, weil langsam wollten doch alle den Film sehen. Ich habe mich auch darüber gebeugt und meinte, hey, der Film, er hat nämlich hingestellt und meinte am Anfang meinte halt, bevor der Film losging, hey Leute, wenn es gleich losgeht, seid nicht deutsch, ja, rastet bitte komplett aus. Sitzt nicht einfach nur im Kino und es ist schön, dass ihr alle still seid im Kino, es ist sehr lobenswert, aber müsst ihr nicht, es ist ein Partyfilm, bitte macht Stimmung und so.
Der Hintergrund dazu, den hat er ja selber erzählt, den fand ich ja auch sehr charmant, dass bei einer anderen Premiere von einem, ich glaube, es war wahrscheinlich Big Bad Wolves oder so.
Es war Big Bad Wolves, ja.
Und da gab es ja auch eine Vorstellung damals beim Fantasy Filmfest. Ich glaube, da war es auch, da meinte es, glaube ich. Und da dachte er auch, dass es dort Reactions gibt im Kinosaal und es kam einfach keine. Niemand hat was gesagt, niemand hat gejubelt, gegrölt oder irgendwie gelacht oder irgendwie schmerzverzerrt gesagt oder so. Und er dachte so, okay, ich glaube, der Film kommt hier nicht so gut an gerade und er hat sich schon gefragt, warum. Und dann ist er rausgegangen, weil er angeboten hat, dass die Leute mit ihm reden können nach dem Film und plötzlich stand da doch eine ellenlange Schlange und er hat sich gewundert, okay, wollen die mir jetzt alle sagen, warum der Film so schlecht ist, den sie gerade gesehen haben? Aber nein, es war einfach diese typisch deutsche Art. Alle haben ihm so die Hand, einen festen Händedruck gegeben und haben gesagt, das war klasse und sind dann abgehauen, so, weißt du, so typisch deutsche Mentalität.
Ja, erstmal Schlange bilden und dann Meinung sagen. Ja. Ja, nee, genau, nachher waren wir noch alle begeistert. Und deswegen meinte er ja, man soll sich nicht zurückhalten, man soll ruhig ausflippen und so ein Party machen. Ist ja auch cool, ist ja auf dem Festival auch absolut legitim. Darum geht man ja auf dem Festival, auf dem Filmfestival. Nur das Problem ist halt, in der ersten halben Stunde gibt der Film eigentlich gar keine Anlässe dazu, das zu tun. Weil der Film wirklich sehr ernst und streng und erstmal Worldbuilding, das, was er auch im Interview erzählt hat, das merkt man schon, was er da machen wollte. Er will erstmal die Welt einordnen und erzählen, wo wir sind, also ne, in seinem Fantasy-Reich, aber trotzdem so ein bisschen, wo bewegen wir uns, was sind die Figuren, wer ist wichtig und so. Und das ist auch cool, aber es fehlt wirklich erstmal am Anfang dieser Bang. Man sieht am Anfang zum Beispiel den Aufbau einer Action-Szene, aber dann wird die weggeschnitten. weil diese Action-Szene hat quasi dann einen Einfluss auf die Story, aber diese Action-Szene wird 3-4 Mal geteasert, dass man irgendwie sieht, da geht die Tür auf, da stehen 200 Leute und sie steht dann mit 2 Waffen in der Hand. Aber diese Action-Szene sieht man im ganzen Film auch dann nie ausgespielt. Also man sieht die eigentlich nie. Auch ein ganz schlimmer Filmfehler. Sachen teasen, die da nicht gezeigt werden. Vor allem, wenn sie so aufgebauscht werden. Ja, und deswegen, da leidet der Film ein bisschen drunter, dass er eben nicht mit so einem richtig fetten Action-Piece einsteigt, wo man erstmal so in der Stimmung dann richtig ist, sondern das dauert eine ganze Weile, bis wirklich mal richtig Action passiert. Und das ist ein bisschen schade. Und deswegen, mein größtes Fazit zum Film ist auch direkt so, das war beim ersten Mal schon so und jetzt hat sich's noch verstärkt. Der Film hat für mich ein Tonalitätsproblem, denn ich glaube, er wollte einen spaßigen, launigen Actionfilm machen, aber dafür hat der Film dann teilweise doch sehr viele melancholische und traurige und tragische Szenen, viel Mutter-Tochter-Gespräch, viel Emotionen und so richtig abfeiern, Party machen. Es gibt Szenen, die sind lustig. Es gibt aber auch Szenen, die sind nicht so lustig, weil das Gag-Timing auch nicht das allerbeste ist. Aber es gibt tolle Szenen. In dieser Bowlingbahn zum Beispiel, die Kampfszene, ist super. Die finde ich so, die spiegelt den Mut wieder, den er verkörpern wollte. Oder diese tolle Szene in der Arztpraxis. Ja, das ist purer Slapstick. Er hat ja auch Jackie Chan im Interview erwähnt. Da merkt man die Einflüsse und die Szenen sind wirklich cool und witzig und die passen auch zu diesem Namen Gunpowder Milkshake und alles so in Neon und alles wild und ausgeflippt. Aber dann gibt's daneben eben wieder ganz viele andere Szenen, die sehr gesetzt sind, die sehr ernst sind, die auch fast, also gerade das Finale, die finale Schlacht, die ist schon sehr da geht's um was, ja, also da muss man um Charaktere auch mitbangen, so, weil man Angst hat, sie könnten draufgehen. Und das ist eben nicht dieses locker leichte, wir machen eine Stimmung, das ist kein Ready or Not oder so, ja, ich meine, erinnere dich, Chris, wir waren in Ready or Not auf dem Fernsehen, diese Filmfest, was da eine Partystimmung war. Aber so ein Film ist Gunpowder Milkshake gar nicht. Und ich habe das Gefühl, er wollte eigentlich einen anderen Film schreiben oder er hat gedacht, sein Film ist mehr Party, aber eigentlich ist es ein teilweise sehr ernster und eher gesetzter Film, der auch eine Message hat und eine Geschichte erzählen will. Also da finde ich, da passt nicht ganz zusammen seine eigene Erwartungshaltung, wie das Publikum seinen Film sehen will. Und so ging es mir jetzt auch wieder im Kino, denn es gab einmal Szenenapplaus, bei dieser Arztpraxisszene, aber sonst wurde eben nicht viel ausgeflippt. Und der Film liefert das aber auch nicht so richtig, muss ich sagen.
Ja. Ja, aber wie gesagt, das klingt jetzt ein bisschen kritisch, aber du meinst es, glaube ich, gar nicht so kritisch, wie es
ist. Ich meine es dahingehend kritisch, wirklich nur auf diese Äußerung von ihm, weil wenn er so den Film einleitet und der Film bietet das nicht, dann ist irgendeine Diskrepanz zwischen der Vision des Regisseurs und wie der Film letztendlich geworden ist. Aber trotzdem ist der Film ein solider Film. Also der sieht super aus, der ist natürlich handwerklich klasse, man sieht auch, dass er Regie führen kann, gar keine Frage, der ist toll ausgestattet, der hat ein riesen Budget, der hat einen fantastischen Cast natürlich, ich meine, um den geht's auch hauptsächlich, der ist super, dieses All-Star-Female-Assassin-Ding, das ist cool, das macht Spaß, der ist hart, der hat einige blutige Szenen, auch wenn viel CGI vorkommt, das ist wieder ein bisschen so der Downgrade hinten raus. Aber
ich fand ihn halt tatsächlich so überraschend brutal jetzt nochmal auf der Leinwand. Also es, wie gesagt, du sagst, es ist natürlich viel mit dem Computer erstellt, aber der hat schon, also die 18er-Freigabe kommt nicht von ungefähr, also wer da auch mal einen schönen blutigen Actionfilm sehen will, der ist da auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Man muss halt nur halt eben damit leben, dass er, also was heißt damit leben, also wissen einfach, dass er auch so ein bisschen, ja, dieses Tarantino-eske versucht, so ein bisschen mit ein paar, ja, Dialogen und auch mit dem, einfach den Aufbau der Szenen, wie das Ganze einfach, die Erzählweise zwischen den Action-Set-Pieces ist. Das muss
viele
man einfach,
One-Liner.
Genau, das muss man einfach wissen.
Die aber nicht so cool sind,
genau,
wie bei Tarantino.
Es ist schon ein Film, der so auf das wird jetzt ein Kultfilm gedreht wird.
Ja,
eine Art und Weise. Und schauen wir mal, wie es ist. Also, wie gesagt, ich fand es prinzipiell erstmal interessant. Ich fand es auch gut, eben das, wie er es selber gesagt hat, dass das keine Rolle spielt, wo das spielt und zu welcher Zeit das spielt. Man, natürlich, wenn man eben, also ich habe halt 10 Jahre in Berlin gewohnt, ich kenne halt die Orte, die dort gezeigt werden, dann weiß man natürlich schon, okay, das ist jetzt halt Berlin. Ne? Da kann der Film jetzt 10-mal sagen, das ist egal, wo das ist, es ist halt Berlin. Aber ansonsten schafft er das schon gut zu vermitteln. Also, ich muss sagen, war ein guter Auftakt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vor allem eben den Film dann auch nochmal zu sehen, nachdem wir eben auch ein bisschen was zu den Hintergründen von Navot noch erfahren haben, ne?
Ja, absolut, absolut. Also deswegen, es ist, ich habe nochmal leicht aufgewertet um einen halben Stern. Ich bin jetzt bei 3 von 5 eben auf der Letterboxd-Skala. Ja. Es ist wirklich ein solides Ding. Wie gesagt, man muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass eine Diskrepanz entsteht zwischen den Opening Credits, ja, und diesem bunten Neonlicht, Gunpowder Milkshake, und dann kommt erstmal eine halbe Stunde, Narrative.
Ja.
Das war so ein bisschen, da muss man so ein bisschen seinen eigenen Ton finden, aber trotzdem ist es immer noch ein sehr solider Actionfilm und startet halt jetzt bei uns regulär dann im Dezember erst noch im Kino. Der ist, läuft ja schon seit dem Sommer bei Netflix in den USA. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam, die ganze Veröffentlichungspolitik. Aber bei uns könnt ihr ihn dann quasi im Dezember noch im Kino sehen.
So, und dann haben wir uns noch den zweiten...
Was gibst du ihm auf der Letterboxd-Skala?
Auch drei von fünf bin ich.
Auch drei, okay.
Von dir. Dann haben wir uns noch den zweiten Film des Tages oder des Abends, besser gesagt, angeschaut. Und da war ich natürlich auch besonders gespannt drauf, weil ich bin ja auch großer Liebhaber des koreanischen Kinos. Und gerade das Fantasy-Filmfest hat ja in den letzten Jahren da auch immer genug, in Anführungszeichen, Material aus Südkorea rübergeschifft zu uns. Und da feiern einige Filme ja dann immer ihre Premiere hier. Und so ist es auch bei Spirit Walker von Yoon Jae-goon. Ein sehr interessanter Film aus meiner Sicht. Den hatte ich vorher noch nicht gesehen. Du hast ihn ja vorher schon mal gesehen gehabt. Und ich war sehr gespannt, weil ich mir auch nichts dazu durchgelesen habe, weil das sollte man, deswegen halten wir es hier auch ein bisschen begrenzt, glaube ich, weil das, glaube ich, gerade bei koreanischen Filmen immer ganz gut ist, wenn man möglichst unbefangen, möglichst komplett ohne Plotinformation in diesen Film reingeht. Und der hat auch komplett seine Wirkung für mich auch entfaltet, muss ich sagen. Das ist ein sehr, sehr... Ja, vielleicht die Grundprämisse kann man ja einmal nochmal kurz erzählen. Also es ist ein Mann, der hat einen Unfall und hat sein Gedächtnis verloren und wacht alle 12 Stunden mit seiner Seele im Körper eines anderen auf. Und irgendwie stecken diese Personen aber alle irgendwie miteinander zusammen und er muss eben versuchen, dieses Mysterium aufzulösen und irgendwie wieder in seinen eigentlichen Körper möglichst zurückzukommen. Und das klingt erstmal total übertrieben und total unrealistisch, aber André, irgendwie schafft es das koreanische Kino immer wieder solche, ich will jetzt nicht sagen Bullshit-Plots, weil das ist es ja nicht. Das ist ja schon eine sehr fantasievolle Geschichte und interessant, aber sie ist ja nun mal keine, sage ich mal, wenn man jetzt kein gläubiger Mensch ist oder sich mit übernatürlichen Dingen viel beschäftigt, dann ist das natürlich eine Plotprämisse, die jetzt erstmal unglaubwürdig natürlich wirkt. Aber ich finde, dieses koreanische Kino schafft es immer wieder, dass ich eben als ungläubiger Mensch trotzdem nie einen Gedanken daran verschwende, dass es ja eigentlich Käse ist, was da gerade gezeigt wird und so weiter, sondern ich glaube diese Welt, sie ist irgendwie authentisch, weil sie auch so ernsthaft ja erzählt wird. Also alle, also es ist ja jetzt nicht so, ja, du kannst es ja auch gleich nochmal ein bisschen ausführen, aber das macht dieses Kino so greifbar und dann, dass du so eine Geschichte dann auch noch hast, die dann halt auch noch so krass gut produziert ist, also du kannst ja momentan irgendwie gefühlt zumindest alles, was ich zu Gesicht bekomme, was aus Südkorea kommt, ist halt immer top-notch produziert und das hat dann automatisch immer schon so eine Wertigkeit und so eine Qualität, die du gefühlt, das natürlich positiv als auch negativ immer erwarten musst mittlerweile, ne? Also wenn da dann mal doch ein Ausreißer nach unten bei ist, was das Production Value angeht, dann fällt es natürlich auch direkt auf.
Ja, also wie du schon sagst, was das Besondere an dem Film ist, obwohl er so eine Fantasy-Story hat, ich würde es nicht mal religiös bezeichnen, weil es wird keine Religionsthematik aufgemacht. Ja, es geht halt um Seelenwanderung, das heißt, wenn du sagst, Seelen gibt's nicht, dann klar, aber es ist halt trotzdem, es ist ein Fantasy-Sci-Fi-Film, aber was ihn so besonders macht oder warum er so glaubwürdig ist, ist also, dass er diese Tatsache, dass dieser Charakter, den wir begleiten, dass er quasi immer den Körper wechselt alle 12 Stunden und halt wieder weiß, wer ist er eigentlich, also wer ist er wirklich und wer sind eben die Leute, in die er da reinwechselt, dass man diesen Plot einfach sofort schluckt, weil der Film sich trotzdem so geerdet anfühlt. Also der Film spielt sich aus wie ein normaler Thriller oder sagen wir vielleicht noch grob Mystery-Thriller und deswegen... Und mit der Inszenierung sieht halt fantastisch aus, wie du schon sagst. Und das ist alles so glaubwürdig und geerdet, trotz dieser überhöhten Fantasy-Prämisse, dass man das sofort schluckt. Also man ist sofort drin, weil der Film steigt ja auch direkt damit ein. Ein Typ wacht auf bei einem Autounfall und weiß nicht, wer er ist. Und dann geht's los. Und dieses Realitätsschiften und wie er dann quasi in die anderen Körper reinfährt, das ist auch so optisch super cool inszeniert, wenn dann so langsam irgendwie die Umwelt um ihn herum verschwimmt und er dann plötzlich im ganz neuen Setting eben aufwacht. Und er muss sich daran immer jedes erstmal gewöhnen, immer erstmal checken, was ist hier eigentlich los. Aber das ist alles so selbstverständlich ausgespielt, dass man auch keine Sekunde an dem Plot zweifelt. Also der Film verkauft dir den so glaubhaft, dass du sofort drin bist. Und obwohl ich den Film jetzt schon gesehen hatte, war ich trotzdem wieder super gefesselt. Weil der total spannend ist, weil der dieses Mysterium schon echt gut aufbaut und wirklich spannende Szenen hat, actionreiche Szenen hat, harte Szenen hat. Und du willst ja auch immer so wissen, so wer ist jetzt hier wer. Ne? Du kommst mit jedem Mal switchen, kommst auch in eine neue Umgebung. Es ist sehr abwechslungsreich. Du hast wieder neue Charaktere, du hast wieder neue Gesichter und bist so, okay, der ist der hängt mit dem zusammen. Da werden die ersten Namen reingeworfen. Wie kann ich das alles ordnen, so ein bisschen im Kopf? Und ich finde, der Film schafft es, obwohl es ein ziemlich komplexer Plot ist mit vielen Charakteren, verliert er dich nicht. Er schafft es sehr gut, dir diese Story nach und nach aufzubauen und du kommst immer mehr dahinter und kannst die Fäden, ja, wie bei diesem Meme, wo der Typ in diesem Raum steht mit diesen Fäden und den Bildern an der Wand, ja. Weißt du, so, du kannst langsam so den Plot so zusammenführen und die Charaktere ordnen, wer gehört zu wem und so. Das macht der Film wirklich extrem gut und mir ist beim zweiten Mal jetzt auch nur wieder aufgefallen, der Film kommt dann doch mit seinem, also er verrät dann das Geheimnis oder die Erkenntnis, wer dieser Mann dann ist, die kommt dann doch schon in der Mitte des Films ungefähr. Der Film dauert 108 Minuten und so ab der Hälfte weiß man es dann und dann spielt sich das Ganze quasi dann aus, rückwirkend eher, ja, wie kann er da wieder rauskommen aus Situationen und wie kann er sich, ja, rächen, weil da kommt dann eben, da wird ein Plot aufgemacht, warum das alles passiert ist und so weiter und dann wird eher so ein Action-Revenge-Plot nochmal draus. Und sobald das Geheimnis gelüftet ist, so hinten raus, da wird dann auch einmal quasi nochmal, gibt es so einen riesen Flashback, wonach dann wirklich gezeigt wird, wie es dazu kam, warum er so ist und so weiter. Und da hat der Film so einen kleinen Hänger. Da hat der Film so einen ganzen, so einen komischen Pacing-Ausfallschritt macht er da. Und da verliert er plötzlich einmal den Grip, so den er bis dahin aufgebaut hat. Das ist ein bisschen schade, aber dann auch gerade das Finale ist dann wieder nochmal sehr, sehr belohnenswert mit einer tollen Action-Szene. Ja. Und dann ist man hinten raus trotzdem sehr glücklich. Also es ist Meckern auf sehr hohem Niveau eben. Aber so einen kleinen Makel hat er so im letzten Drittel leider. Aber ansonsten ist es wirklich eine Top-Empfehlung für mich. Ich fand ihn auch im zweiten Mal jetzt wieder wirklich extrem spannend gemacht.
Ja. Was gibst du ihm?
Ich habe dem jetzt 3,5 und ein Herz gegeben. Also, wie gesagt, für 4 hat er dann ein bisschen zu sehr geholpert. Auch im zweiten Mal jetzt nochmal. Aber trotzdem, wie gesagt, große Empfehlung von mir.
Ja. Ja, ich fand, wie du eben schon gesagt hast, vor allem auch die Action-Sequenzen, die sind ja immer auch perfekt eingesetzt, finde ich, weil sie sind nicht so übermäßig verteilt über den Film, also dass jetzt nicht alle 10 Minuten eine Action-Sequenz, sondern meistens so 1-2, aber die haben es dann richtig in sich und so ist es ja auch bei Spirit Walker. Und ich bin immer wieder sehr fasziniert davon, welche, ja, wie sagt man, welche Durchschlagskraft diese Action-Szenen haben. Die haben ja, so eine Wucht einfach auch. Jeder Schuss, jeder Schlag, jeder Tritt, das sitzt immer alles perfekt.
Ich wollte gerade sagen, vor allem das Hand-to-Hand-Combat ist wirklich brachial hier. Ja.
Und auch da, und das hat ja auch wieder so ein bisschen, da irgendwie auch so dieses sehr vom Hongkong-Kino, natürlich von John Woo eben auch beeinflusste Kino ist das ja auch. Du siehst das ja auch, die Leute, die schießen mit 20 Patronen drauf und laufen trotzdem weiter oder ne, also da fliegen halt die Kugeln, wie sagt man, Bullet-Hell-mäßig durch die Gegend. Aber das kaufst du ab, weil das so stark inszeniert ist und das packt dich einfach mit und dann ist dir das auch egal, ob da die Leute eigentlich schon nach 2 Sekunden alle tot sein müssten, aber immer noch rumlaufen. Das ist vollkommen egal bei so einem Film. Das macht einfach sehr viel Spaß und ich muss sagen, ich habe dem auch 4 von 5 gegeben. Also das war für mich eine echte Überraschung. Ja, also so viel zu Spirit Walker und jetzt noch abschließend zu unserem Programm für heute, beziehungsweise ihr hört es dann morgen. Da gibt es für uns dann auch die geballte Ladung an Filmen. Wir schauen uns heute See For Me an, Broadcast Signal, Intrusion, Bloody Oranges und Hunter x Hunter, auf den ich mich sehr freue, weil du ja auch schon so viel geschwärmt hast von dem Film. Und,
genau, also ich kenne halt Broadcast Signal, Intrusion habe ich schon gesehen, fand ich gut. Ist so ein Fincher-Plot. Bin ich mal gespannt, wie er dir zusagt. Und Hunter x Hunter habe ich auch gesehen. Da bin ich sehr gespannt aufs Ende, wie das im Kino wirkt, weil das zimmert dich richtig weg.
Ich bin sehr gespannt und meine Reaktion dazu hört ihr dann morgen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und dass ihr auch in den folgenden Tagen dabei sein werdet. Es werden ein paar viele Episoden ich hoffe, dass wir euch nicht zu viel werden, aber ich glaube, es ist einfach auch spannend und ich glaube, man kann ja eigentlich gar nicht genug Podcasts kriegen. Also wenn es dann mir geht, meine Lieblingspodcasts können von mir aus jeden Tag eine neue Episode bringen. Also von daher gehen wir mal davon aus, dass das bei euch der Wunsch auch da ist. Also von daher bis...
Was wir auch gestern festgestellt haben, ne, war ein bisschen, hast du noch gesagt, nach dem letzten Film dann, guck mal, ein Fantasy-Filmfest-Auftakt ohne Horrorfilm.
Ja, stimmt.
Ich meine, klar, das Fantasy-Filmfest ist jetzt per se kein Horrorfilmfestival, aber du hast schon so richtig festgestellt, früher war die Verteilung doch extrem horrorlastig. Heute sind sie ein bisschen weg davon. Aber ich meine, gut, wir haben es ja auch schon gesagt. Ich meine, wir hatten jetzt auch gerade erst Cobra. Wir bewegen uns ja doch inzwischen auch so ein bisschen über dem Tellerrand.
Das Fantasy-Filmfest passt sich an uns an.
Genau, nicht andersrum, auf keinen
Fall. Liebe Grüße an dieser Stelle. Also, von daher, danke fürs Zuhören und bis morgen werden wir uns wieder hören. Geht aufs Fantasy-Filmfest und habt Spaß. Ciao.
Ciao.